Sabine, du kannst dich gar nicht vorstellen, wie sehr wir uns freuen, dich wieder am Klavier zu sehen. Ich glaube, es ist anderthalb Jahre her oder so, dass du das letzte Mal gespielt hast. Und du hattest schon gedacht, du hättest das Klavierspielen vergessen. Aber wie mit dem Fahrradfahren, man kommt dann wieder rein. Du hast sogar Verstärkung mitgebracht, vielen Dank. Ja, es ist Zeit für einen Werbeclip. Und ich habe eine mitgebracht. Interessanterweise ist in den letzten Jahren in Mode gekommen, dass die großen Ladenketten einen Weihnachtsclip machen, der manchmal witzig ist oder so. Ich habe einen mitgebracht, der ist schon 2 Jahre alt oder so, von Edeka. Aber da, lassen wir uns nicht stören, der hat was mit meiner Geschichte heute zu tun, die ich in der Predigt weitergeben möchte. Wie hätte ich euch denn sonst zusammenbringen können? Genau, das ist die Frage hier. Heute ist Weihnachten und wir feiern den Geburtstag des Sohnes Gottes, des Herrn aller Herren. Und wenn man die ganzen Weihnachtsgeschichten anschaut, im Grunde genommen ist es wie eine einzige Frage von Gott: Wie hätte ich es denn euch sonst sagen können? Ähnlich wie hier die Frage, die der Mann stellt. So makaber dieser Werbeclip ein bisschen ist, es scheint doch ziemlich verrückt, Gott hat sich an Weihnachten noch viel, viel mehr einfallen lassen, um uns bewusst zu machen, was da eigentlich passiert. Es ist schon ziemlich verrückt, was da passiert. Denn menschlich gesehen hat Gott sich ein paar sehr ungewöhnliche Dinge einfallen lassen, ganz viel in Bewegung bringen lassen, als wäre Weihnachten, sonst wäre Weihnachten nicht passiert. Da wurde ein Kaiser Augustus, der Kyrios, so hat man ihn genannt, der König, der Herr über alles, der als Gott angebetet wurde, der ist bewegt worden, eine Volkszählung durchzuführen. Es steht im Alten Testament ein interessanter Satz, da heißt es von Gott, der das Herz eines Königs lenken kann wie Wasserbäche und wohin er will. Und das ist sogar mit diesem Kaiser passiert. Gott bewegt auch einen Kaiser. Oder er lässt ein Teenager-Mädchen schwanger werden, ohne einen Mann, ohne dass es dazu einen Mann gebraucht hätte, wie es normalerweise der Fall ist. Und er sorgt für Diskussionen, damals zu der damaligen Zeit und auch heute, ob das überhaupt möglich ist. Und Gott organisiert für eine kleine Gruppe von Hirten einen ganzen Megachor von Boten Gottes, die den Retter der Welt ankündigen. Ziemlich viel, was da so in Bewegung gesetzt wird an Weihnachten. Er lässt einige Astrologen oder Astronomen irgendwo im Osten ein Licht aufgehen, ja, man kann sagen einen ganzen Stern, und schickt sie zum neugeborenen König, der sie dahin führt, der Erlöser der Menschen ist. Ich würde sagen, ganz schön viel Aufwand, damit Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, was in diesem kleinen Ort in Bethlehem passiert ist. Als wollte Gott fragen, wie hätte ich es dann, er euch denn sonst sagen können? Aber das Ganze ist eigentlich keine Überraschung. Schon viele Jahrhunderte vorher ist das Kommen des Sohnes Gottes angekündigt worden. Das Schöne, diese Schriften gab es schon vorher. Die sind nicht erst im Nachhinein geschrieben worden. Eine zum Beispiel, einer der Propheten des Alten Testaments, Jesaja, lebte 700 Jahre vorher. Und er hat eine ganze Reihe in seinen Schriften Ankündigungen gemacht, die sehr, sehr klar auf dieses Kommen des Sohnes Gottes hinweisen. Eine dieser prophetischen Aussagen möchte ich uns vorlesen. Es steht in Kapitel 9, und das ist der erste Vers, sind die Verse 4 bis 5. Da heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für die, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Und dann fährt er fort in Vers 5 und 6, denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Man wird ihn nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Die Botschaften, die die Propheten damals weitergaben im Namen von Gott, waren manchmal Warnungen, manchmal waren sie Gerichtsurteile, aber oft dienten sie dazu, das Volk zu trösten. Und der Prophet Jesaja, das ist ein ganz besonderer Prophet, wird als der große Prophet, einer der großen Propheten des Alten Testaments bezeichnet. Er hat 4 Könige überlebt. König Usia, Jotam, Ahas, Hiskia. Keiner von diesen Königen blieb lange auf dem Thron, aber Jesaja hat immer ganz klar, ist er seiner Linie treu geblieben, trotz vielen Umschwüngen in diesem Land. Weil, trotz der katastrophalen Lage, die ständig da war. Damals kämpften 3 große Nationen um die Weltmacht. Im Norden die Assyrer, die immer wieder Palästina, Israel damals einverleiben wollten. Im Süden war das Ägyptische Reich, das genau das Gleiche wollte. Und dann waren da auch noch die Babylonier, ja, mit der Hauptstadt Babel. Und Israel hat in dieser Zeit, je nach König, immer wieder sich mal denen oder denen angeschlossen. Und deswegen wurde es zum Ort, wo ständig die Kämpfe stattfanden. Man kann sich vorstellen, wie das war damals. Ein totales Chaos über Jahrzehnte. Und man kann sagen, die Menschen lebten im Dunkel. Und genau das spricht Jesaja hier an. Es war vielleicht nicht so ein wirkliches Dunkel, aber in so ein geistliches Dunkel, so ein spirituelles Dunkel, Dunkel im Innern. Das ist ungefähr wie in einer Höhle. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon mal in einer Höhle war. Wenn man dann das Licht ausmacht, sieht man gar nichts. Und so ist das hier, was Jesaja beschreibt hier. Und er beschreibt die Dunkelheit auf vierfache Weise. Einmal redet er von Ratlosigkeit. Ratlosigkeit, niemand, nicht einmal der König wusste, was zu tun war. Wie man der Situation Herr werden sollte, in diesem ganzen Kampfgetümmel quasi, über Jahrzehnte. Jeder hatte Angst im Volk. Was wird als nächstes kommen? Was sollen wir tun? Wenn man das so liest, dann kommt es einem irgendwie bekannt vor. Eine gleiche Situation damals, als Jesus geboren wurde, und die gleiche Situation im Grunde genommen wie heute. Wenn man in die Politik schaut, man weiß, man sieht so viel Ratlosigkeit. Wie geht man mit der Pandemie um? Wie geht man mit den kriegerischen Bedrohungen in Osteuropa um? Wie wird man der Situation in Afghanistan wieder Herr? Und so weiter. Oder das war zum Beispiel eine Art von der Dunkelheit. Das war jetzt Ohnmacht geradezu. Die mächtigen Völker um sie herum, um Israel herum. Eins mächtiger als das andere. Ohnmacht, also ohne Macht zu sein. Ganz furchtbar. Wehrlos dem Schicksal überlassen zu sein. Wo ist Hilfe? Oder Führungslosigkeit. Das machte die Dunkelheit noch schlimmer. In der ganzen, Chaos keiner, der wirklich führen kann. Die Könige, die hätten führen können, die wie ein Vater um ihr Volk besorgt sein sollten, Landesväter sein sollten, wechselten sich gegenseitig ab, ständige Revolutionen. Ein König nach dem anderen wurde durch eine Revolution gestürzt. Kein Vorbild, kein Vater. Und was die Dunkelheit dann noch perfekt machte, war der Unfriede natürlich. Ungerechtigkeit, Rechtlosigkeit breitet sich im Land aus. Die Polizei, die Beamten waren bestechlich, es herrschte Unordnung. In dieser Situation, in der absoluten Dunkelheit, spricht Jesaja diese Worte. In diese Ratlosigkeit, in diese Ohnmacht, in diese Führungslosigkeit, in diese Ungerechtigkeit, in diese dunkle Welt spricht er diese ermutigenden Worte, 700 Jahre bevor das passieren sollte. Und er redet von einem Licht, das in diese Dunkelheit kommt und trifft so sehr die Sehnsucht von den Menschen, die sich nach Licht in ihrem Herzen wünschen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für die, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Denn ein Kind ist geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Und man wird ihn nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Und diese Titel, die hier genannt werden für das Kind, das geboren werden sollte, das sind ganz besondere Titel. Das sind nicht nur Namen, sondern da steckt ganz viel dahinter. Und zwar ist es die Antwort auf die gesamten Probleme, die hier von Jesaja angesprochen werden. Wunderbarer Ratgeber ist genau die Antwort auf die ganze Ratlosigkeit. Wann braucht man einen Ratgeber? Wenn man nicht mehr weiß, weiter weiß. Wenn der Computer kaputt ist, braucht man einen IT-Experten. Jemand, der sich damit auskennt. Wenn man praktische Hilfe braucht, finanzielle Probleme hat vielleicht, dann braucht man Finanzexperten. Gott sendet in unsere Ratlosigkeit, in die Ratlosigkeit der Welt, einen wunderbaren Ratgeber, der sich auskennt mit unseren Problemen, mit deinen und meinen Problemen. Und dass wir ihn dringend brauchen, merken wir nicht erst, wenn wir den Fernseher anmachen oder ins Internet gehen und die Probleme in der Welt angucken. Klimaprobleme, die Probleme zwischen den Völkern, die Pandemie. Wir haben so viele Dinge, die uns gerade beschäftigen, wo wir keinen Rat haben. Und Gott will da in diese Situation hineinsprechen, uns Rat geben. Aber wir brauchen nicht weit zu gucken, wir können in unser Leben gucken. Unser Leben braucht so viel Rat. Wir brauchen ihn, wenn wir unser kleines Leben anschauen. Immer wieder werden Menschen an uns schuldig, werden wir an anderen schuldig oder auch an uns. Und in diese Ratlosigkeit, wie wir damit umgehen, spricht Gott hier hinein, bringt Jesaja diese Freudenbotschaft. Gott schickt seinen Sohn in diese Welt und er wird ein wunderbarer Ratgeber sein bei denen, die das wollen, die das zulassen. Er hat den Überblick. Er hat gute Pläne. Er hat eine 24 Stunden freigeschaltete Hotline. Das ist ein Traum. Letztens habe ich lange, lange in einer Hotline verbracht, als ich einen Rat wollte. Gott ist jederzeit ansprechbar. Da geht die Leitung sofort frei, wird die sofort frei. Er ist der wunderbare Ratgeber. Wie hätte er es dir anders sagen können, als wie mit diesem Kind? Oder in unsere Ohnmacht kommt dieser Gott, der starke Gott heißt. Für diesen starken Gott gibt es keine Situation, die ihn überfordert, weder in deinem Leben noch in dieser Welt. Niemand ist stärker als er. Er steht dir und mir mit seiner Hilfe zur Verfügung. Wenn du keine Kraft mehr hast, und da gibt es garantiert Situationen, die du schon erlebt hast oder erleben wirst, wo du kraftlos bist am Ende, da kommt er mit seiner Macht in dein Leben. Es ist interessant, dass in den Weihnachtsgeschichten 4-mal einer Person gesagt wird, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Zum Beispiel Maria als Erste. Maria, als der Bote Gottes zu ihr kommt und ihr das sagen will, dass sie schwanger ist, mit allen Problemen, die das für sie dann haben würde, das Erste, was er ihr sagt, fürchte dich nicht. Maria, du hast Gnade bei Gott bekommen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, denn für Gott ist nichts unmöglich, sagt er. Fürchte dich nicht. Oder Josef, als er genau die gleiche Story dann gesagt bekommt. Das Erste, was der Engel sagt, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Hab keine Angst, Maria zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist und nicht von einem anderen Mann. Brauchst du dir keine Angst zu haben. Ihm sollst du den Namen Jesu geben. Oder Zacharias, der Priester, der Vater von Johannes dem Täufer, der später sehr bekannt sein wird, der bekommt auch als Erstes, fürchte dich nicht, gesagt, Zacharias, dein Gebet ist erhört geworden. Große Freude wird dich erfüllen. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und dann hören es auch noch die Hirten, wie wir es eben gehört haben in der Schriftlesung. Das Erste, was die gesagt bekommen, fürchtet euch nicht. Das ruft ihnen der Engel so zu. Euch ist eine große Freude zuteil geworden. Fürchtet euch nicht, wird das noch unterstrichen. Weil Gott so ein starker Gott ist, brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir in seiner Nähe sind. Mit Jesus kommt etwas rein in unser Leben, was uns die Furcht nehmen darf. Es gibt nichts in unserem Leben mehr, das stärker ist als dieser Gott. Er ist der starke Gott, der mächtige Gott. In diesem Kind, in der Krippe, liegt ganz großes Machtpotenzial. Wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, dass er die Welt erschaffen hat, dann hat er unendliche Macht. Er hat Dinge aus nichts mit einem Wort werden lassen. Wie hätte er es uns anders sagen können? In die Führungslosigkeit kommt dieser ewige Vater. Der Gott, der in Christus auf diese Welt kommt, will dir und mir Vater sein. Vielleicht besonders dann, wenn wir keinen Vater hatten oder der Vater vielleicht sich nicht so gekümmert hat, wie wir uns das gewünscht hätten als Kinder, wie wir uns das ersehnt hätten. Wenn er uns begegnet, kommt Friede in unser Herz. Ist Geborgenheit da, wie sich Kinder fühlen, wenn sie bei einem guten Vater landen können. In einem seiner Bücher schreibt Gordon MacDonald von einem Mann, der noch als Erwachsener immer wieder erzählt hat von einem Erlebnis, das er als Kind mit seinem Vater hatte. Und er erzählt dort, dass er mit seinem Vater zu einem Angelausflug war, unterwegs gewesen war. Sie haben geangelt, er hat viele neue Dinge gelernt übers Angeln, erzählte immer wieder von Leuten von diesen Details, von diesem Erlebnis. Und später, als der Vater gestorben war, wurde eines seiner Tagebücher gefunden. Und er hat genau explizit diesen Tag, von dem der Mann immer wieder erzählt hat, auch beschrieben. Und er hat dort geschrieben, ganz kurzer Kommentar, war Angeln mit meinem Sohn ein verlorener Tag. Gordon MacDonald erzählt, ja, so können manchmal Väter sein. Der Vater hat nicht gemerkt, was für eine Bedeutung dieser Tag für seinen Sohn hatte. Dass er immer wieder sogar davon erzählt hatte. Für den Vater ein Verlust, ein Tag, der verloren war. Ich weiß nicht, wenn du an deinen Vater denkst, ob du vielleicht ähnliche Gedanken hast. Vielleicht ist da auch einiges schiefgegangen, nicht so gute Erinnerungen. Vielleicht ist er schuldig geworden an dir, hat sich nicht so gekümmert. Und seitdem läufst du vielleicht auch nach Jahren später, ich kenne Leute, die nach dem Tod ihres Vaters immer noch mit diesem Loch in der Seele rumlaufen. Unbefriedigt, ungefülltes Loch. Wie wichtig ist Weihnachten dann, wenn Gott uns einen ewigen Vater ankündigt, der von unserem Bedürfnis, von unserem Loch weiß, besser als wir es vielleicht selbst kennen. Unser Bedürfnis nach Geborgenheit und Zuhause. Der ewige Vater will genau da reinkommen und es füllen. Wenn dein Vater es nicht tun konnte, vielleicht weil er einfach uns zu unfähig dafür war. Wie hätte Gott es dir anders sagen können als durch diesen Sohn? Und dann in unseren Unfrieden in der Welt, in unserem persönlichen Leben, schickt er diesen Fürst des Friedens. In eine Welt, die völlig friedlos ist, an vielen Ecken in unserer Welt, kommt genau dieser Gott. Und das ist genau die Botschaft der Engel auf dem Feld bei den Hirten. Ja, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Warum Gott durch ein Kind kommt? Ja, das ist schon interessant in der Weihnachtsgeschichte. Ihr kriegt ein Erkennungszeichen. Nicht der Stall wird hell leuchten oder ihr werdet vom Stern hingebracht werden, wie die Weisen aus dem Morgenland. Nein, ihr werdet ihn erkennen an einer Windel. Was macht man mit einer Windel? Da kackt man rein. Darin werdet ihr den Sohn Gottes erkennen. Ist das nicht krass? Das Erkennungszeichen Gottes. Und das wird zweimal betont. Ihr werdet ihn daran erkennen und dann steht in der Geschichte später, ja, sie erkannten ihn an der Windel. Er war in Windeln gewickelt. Nein, von einem Kind geht keine Bedrohung aus. Das ist eigentlich ein Bild für Frieden. Und vielleicht brauchen wir das hier am meisten, wenn wir in unser Herz reinhorchen. Diesen Frieden, stattdessen ist da manchmal nur Unruhe und Hetze. Dieser Gott, der Mensch wurde, der will uns neu mit seinem Frieden erfüllen und Frieden schenken. noch zum Abschluss, diese vier Titel sind eigentlich Doppelnamen. Im Hebräischen, in dem Originaltext, stehen da immer zwei Hauptworte. Wunder, Rat, Gott und Stärke, ewig Vater oder Ewigkeit Vater, Fürst und Friede, so Doppelnamen. Es ist interessant, wenn man sie sich anguckt, das eine kommt so aus dem menschlichen Bereich und das andere aus dem göttlichen Bereich. Hier kündigt Jesaja nicht nur irgendein Kind, das bei einem König geboren wird, sondern kündigt hier jemand an, der Mensch und Gott zugleich sein wird. Und deswegen ist das eine Ankündigung auf Jesus, den Messias. Gott wird Mensch. Obwohl er Gott war, wird er den Menschen gleich, sagt die Bibel. Und diese Titel sagen etwas über seinen Charakter aus. So ist er, so ist Gott, der Mensch wird und in dein Leben kommt, in unsere Welt. Als wollte Gott an Weihnachten sagen, fragen wollen, wie hätte ich euch sonst begegnen können? Ich bin so. Ich bin nicht nur irgendwo weit weg in der Galaxie, sondern ich bin hier, mitten unter euch. Keine Religion kann es auch nur denken, dass Gott, die Gottheit, einer von uns wird. Das gibt es nur bei Jesus. Er sagt, ich will dein persönlicher, wunderbarer Ratgeber sein. Dein starker Gott, dein ewiger Vater, dein Fürst des Friedens. Wenn das nicht Grund ist zu staunen, dann weiß ich auch nicht. Lass uns das machen jetzt mit einem Lied, das ein Gebet ist. Paul Gerhardt hat es formuliert. Ich stehe an deiner Krippe her. Lass uns so innerlich an die Krippe gehen und ihn anbeten, ihn ehren und über ihn staunen. Und das nächste Lied heißt Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist die Übersetzung von diesem Wort. Gott ist mit uns. Lass uns diese beiden Lieder so als Gebete singen.